Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Meine andächtigen Christen, wir hören diese Worte aus der Bergpredigt heute zum zweiten Male, nachdem wir den ersten Teil unserer Betrachtung am vorigen Sonntag vollzogen haben und heute dort fortsetzen wollen, wo wir vorigen Sonntag aufhörten. Salz, Licht und Stadt auf den Berge sollen die sein, die Jünger und Jüngerinnen des Herrn sein wollen. Alle Getauften, nicht nur die Kleriker, auch die Laien. Denn die Heilsmission der Kirche ist heute nicht mehr durchzuführen ohne das gesamte Volk Gottes. Heilsorge sage ich bewusst, denn ich glaube, dass das Wort, das leider immer noch gängig ist, Seelsorge, zu wenig bedeutet. Dieser Sektor des Menschen, den wir Seele nennen, ist ja eben nur ein Sektor. Und er lässt sich nicht loslösen aus dem Menschsein. Und zum Menschsein gehört eben Leib und Seele. Und wenn die Seele gerettet werden soll, dann geht das nicht ohne, dass auch der Leib gerettet wird. Denn wir wissen heute etwas mehr von jenem Glaubenssatz der Auferstehung des Fleisches und das heißt doch wohl eben auch der Erweckung des Leibes. Es kann darum dieser Heilssorge nicht nur exklusive Sorge der Geweihten sein, sondern muss Sorge aller sein. Eine Gemeinde erfüllt nicht dann ihren christlichen Auftrag, wenn sie ihren Dienst in der Kirche verrichtet, ihren Gottesdienst, wenn sie eine große Kommunionenzahl aufzuweisen hat, wenn sie eine vorbildliche Liturgie feiert, wenn sie eifrig das Wort Gottes hört. Das alles ist notwendig, aber doch erst der Anfang und die Grundlegung dafür, dass draußen in der Welt nun das gelebt wird, was in der Kirche gehört und bekannt ist. Die Pfarrgemeinde ist noch lange nicht das Reich Gottes. Und jene Pfarrer, die immer noch sich abschließen in den engen Grenzen ihrer Pfarrgemeinde, fast jedes Jahr führe ich bei der Vorbereitung auf die Erstkommunion konkret durch die Montessori-Schule, in die Kinder aus der ganzen Stadt kommen, manchmal einen aussichtslosen Kampf gegen die Mitbrüder, die sich begrenzen wollen unter allen Umständen auf die Grenzen ihrer Pfarren. Die Pfarre ist nicht das Reich Gottes. Und es wäre zu wenig, wollten wir nur an die eigene Pfarre denken. Der Klerus muss sich ein anderer Aspekt seiner Amtsfülle entäußern, um des Heiles der Menschen willen. Die autokratische Seelsorge, wie sie bisher vielfach gepflegt wurde und leider noch vielfach gepflegt wird, muss einer solidarischen Heilsorge weichen, einer Solidarität zwischen Priester und Laien. Und wir sind vielleicht etwas stolz darauf, dass wir als erste Gemeinde des Erzbistums einen männlichen, hauptamtlichen Gemeindehelfer haben, dass der inzwischen, jetzt im dritten Jahr, das darf ich sagen, weil er nicht dabei ist, um ihn zu loben, an Heilsorge, an Sorge für die Leiber und die Seelen derer in dieser Gemeinde, die solcher Sorge besonders bedürftig geleistet hat, darüber könnte vielleicht ich allein nur Auskunft geben. Das zweite, meine andächtigen Christen, wir haben aus der vergangenen Zeit Beispiele, negative Beispiele dafür, dass das Volk Gottes, wie wir vorigen Sonntag sahen, in seinen Nichtgeweihten als Christen zweiter Ordnung galt. Dafür stelle ich Ihnen drei Dokumente vor Augen. Das eine, die Fuldaer Erklärung der Bischöfe vom März 1933. Da heißt es, vom katholischen Volk sind in dieser Lage lediglich die Tugenden der Bürger aller Art zu fordern, Gehorsam gegen die kirchliche und weltliche Obrigkeit, Geschlossenheit, Ablehnung jeglichen umstürzlerischen Verhalten. Bischof Galen im Jahre 1933, der Episkopat, das heißt die Bischöfe, übernimmt die Bürde der Initiative. Der vom Episkopat nicht sanktionierte Widerstand einzelner und kleiner Gruppen damals, die vom Glauben her diesem Unrechtsstaat Widerstand leisten wollten, wurde nicht gut geheißen, wurde abgewiesen, ja sogar bekämpft. Heute tragen wir an diesen Fehlentscheidungen eines Hierarchismus, der aus einer falschen Einsicht, aus einer politischen Instinktlosigkeit und ohne sich ernsthaft mit dem Evangelium zu konfrontieren, das katholische Volk so ausschaltete. Ja, ich kann ein anderes Dokument sagen, 30 Jahre später, aus dem Jahre 1963, ein väterlich autoritärer Brief, Brief der deutschen Bischöfe, der sich gegen solche Laien wendet, die sich gegen einen geschlossenen Katholizismus und für einen offenen einsetzen. Namen werden zwar nicht da genannt, aber Bischof Schäufele von Freiburg hat die Katze aus dem Sack gelassen, um anzuknüpfen an ein nicht unbekanntes Fernsehspiel, und hat die Namen derer genannt, die ich ruhig ihnen wiederhole, weil auch ein Kölner dabei ist. Heinrich Böll, Ameri und Professor Heer, Katholiken, die aus der Bedrängnis ihrer Verantwortung, aus ihrem tiefen Glauben, aus ihrer Einsicht in die wirklichen Verhältnisse als Nonkonformisten den Mut haben, auch in dieser Zeit etwas zu sagen, was möglicherweise für bischöfliche Ohren etwas hart klingt. Die Geschlossenheit der Katholiken ist ein Grundfehler der Vergangenheit und auch heute eine große Gefahr. Erst recht, meine andächtigen Christen, wir wollen es ganz konkret sagen, nach dem Ausgang der Wahlen am vergangenen Sonntag, die Gefahr zu einem falschen Triumphalismus der kirchlichen und der konformen geschlossenen Katholiken ist sehr groß, und wir sollten sie sehen und sollten gerade als Volk Gottes und als mündig genannte Laien das tun, zu dem wir aufgerufen sind in allen Bereichen des Lebens. Ich stelle die Frage, wer gibt dem Zentralkomitee der deutschen Katholiken etwa das Recht, für 26 Millionen westdeutscher Katholiken zu sprechen? Sprachrohr des Episkopates und der katholischen Bevölkerung zu sein. Das Christentum, vor allem das Kirchliche, kann zumal dann, wenn es in dieser Geschlossenheit erhalten werden soll, sehr leicht erschlaffen, geistig verbürgerlichen und, um mit dem Evangelium zu sprechen, schal werden. Die Gefahr nach dem vergangenen Sonntag, dass man auf scheinbaren Lob ausruht, Lorbeeren ausruht, weil man sich schlicht und einfach sagt, es ist ja alles in Ordnung, ist groß bis in den kirchlichen Raum hinein. Das Dritte, alle Christen sind Tempel des Heiligen Geistes, wie es Paulus im Korintherbrief schreibt. Alle Christen empfangen in der Taufe, in der Firmung dazu den Geist des Glaubens, und alle sind lebendige Steine am Bau Gottes, wie Petrus es in seinem Brief schreibt. die Vielfalt der Gaben, die Gott verteilt hat, der Männer und Frauen, die aus dem Glauben leben, können nicht die eine durch die andere ersetzt werden. Und eine demokratische Generation wie die Christen heute auf der ganzen Welt erwarten, dass sie vom Klerus anerkannt werden. Sie erwarten den Dienst der Bischöfe und der Pfarrer und nicht ihren Befehl und ihre autokratische und totalitäre Haltung. Verkündigung heute, Salz sein und Licht sein, kann nicht mehr geschehen ohne die kräftige Mitarbeit von Laienkatecheten, von Seelsorgehelfern, von Caritashelfern, von Kindergärtnerinnen, und sie mögen die Reihe fortführen, wie sie wollen. Mission ist heute nicht mehr möglich ohne Entwicklungshelfer. Die Verwaltung einer Pfarrei und erst recht eines Bistums ist nicht mehr möglich ohne Fachleute, ohne Juristen, Finanzexperten und Architekten. Wichtiger als die katholische Aktion ist die katholische Aktion der Katholiken. Sie ist kein Instrument in der Hand der Bischöfe, sondern sie muss aus eigener Initiative, genau im Gegenteil zu dem, was 33 gesagt worden ist, erkennen, wo sie initiativ werden muss, ohne zunächst die Weisung durch den Bischof, durch den Pfarrer oder durch den Beichtvater einzuholen. Die gottgewordene Ordnung der irdischen Dinge unter den gewöhnlichen Bedingungen im Familienleben, im Eheleben, in der Gesellschaft, im allgemeinen Leben draußen, das ist der Auftrag des Volkes Gottes, aller Nichtgeweihten. Und alle Werke, meine andächtigen Christen, und ich betone das ganz besonders, die der Getaufte in dieser Haltung tut, die er aus Glaube und Liebe tut, seine Arbeit in der Fabrik, im Büro, im Handel, im Geschäftsleben, in der Erziehung, in der Regelung der Vermenschlichung des Straßenverkehrs, in der Arbeit in den öffentlichen Kommunikationsmitteln, in der Arbeit im sozialen und politischen Raum, das Schreiben und das Sprechen draußen in der Welt, das alles, wenn es kommt, letztlich aus Glaube und Liebe und kommt als solches, das den Auftrag bedeutet, dessen, der weiß, dass er zu den Jüngern und Jüngerinnen Christi gehört. Die geistige und körperliche Erholung in Freizeit und Urlaub, das Leben in der Nachbarschaft, Ende. Das alles ist, um ein Wort des heiligen Paulus aus dem Römerbrief zu gebrauchen, vernunftgemäßer Gottesdienst. Dass wir doch erkennen, dass jene verhängnisvolle Spaltung von Religion und Leben, von Gotteshaus hier und Menschenhäusern draußen Unrecht ist und eines Christen nicht würdig ist, dass der Christ draußen in all dem, was er aus dieser Haltung tut, einen Gottesdienst verrichtet. Der Arzt, der den Tod bekämpft, dem Leben und der Gesundheit dient, den Menschen heil macht. Manchmal sagt man das böse Wort, es gibt viele Mediziner, aber wenige Ärzte. Oder um nicht jetzt pharisäerhaft zu erscheinen, es gibt viele Kleriker, aber wenige Priester. Hier wird etwas offenbar von dem, dass wir erkennen, ob der, der in seinem Beruf steht, diesen Beruf auch Verantwortung voll ausübt, aus dem Auftrag, der ihm wurde, wenn wir von den Christen sprechen, aus seinem christlichen Gewissen, aus dem Evangelium. Der Pädagoge, der das Menschliche im Menschen entfaltet, der keine Dressur an den Kindern vollzieht, sondern das, was Gott in den Kinder grundgelegt hat, leiblich und seelisch zur Entfaltung bringt, der tut einen Gottesdienst. der Arbeiter, der gute Arbeit leistet, gute Arbeit, made in Germany, in Fakten reicht, eher Waren zu kaufen, wo drauf steht, made in Italy. Darüber mögen Sie selber nachdenken. Der Politiker, der um die Gerechtigkeit und den Frieden auf allen Gebieten menschlichen Zusammenhangs fördert. Der Journalist und der Reporter, dem die Vermittlung der Wahrheit oberstes Prinzip ist, mit den Mitteln, die ihm in die Hand gegeben sind. Der Polizist, der draußen vor Gewalttat schützt und die Ordnung aufrechterhält. Der Autobus- und Straßenbahnfahrer, der besorgt ist um die Menschen, die ihm anvertraut sind. Der Techniker, der die materiellen Dinge in den Dienst der Menschen stellt. Der Künstler, der sich müht um jene Sparten im Leben der Menschen, für die sie ansprechbar sind und die in ihnen das Schöne wirksam werden lassen. Der Bauer, der das Land kultiviert, die Eltern, die die Kinder aufziehen, sie alle, wenn sie es aus dieser Haltung tun, sind Salz und Licht und üben einen vernunftgemäßen Gottesdienst. Denn der gesamte Kosmos ist auf Christus hingeordnet und als solcher ist jeder Dienst in diesem Kosmos, wo er auch sei, aus Glaube und Liebe vollzogen, ein echter Heils- und Gottesdienst. Salz und Licht, um es noch einmal von einer anderen Seite zu beleuchten, im alltäglichen Dienst der Familie, als treuer Ehepartner, gegen die Mode der Ehebrüche und der Ehescheidungen. In der Nachbarschaft, durch Teilnahme, durch Gerechtigkeit, durch Hilfsbereitschaft, durch Wahrhaftigkeit, gegen die Ungerechtigkeit, gegen die Sturheit, gegen den Klatsch und gegen den Tratsch. In Krankheit sie annehmen als etwas, was Gott verordnet hat. Habe gerade in diesen Tagen ein mich erschütterndes Erlebnis gehabt, dass ein mir seit Jahren gut bekannter Mann, der an einem schweren Krebs operiert wurde, an einem Blasenkrebs, bei dem man nicht glaubte, dass er mit dem Leben davon käme, nun die Operation überstanden hat und nun schon fast 2 Jahre lebt. Und er sagte mir Folgendes am Donnerstag, als er mich besuchte. Er sagte, ich weiß es, ich bin ein Todeskandidat. Schauen Sie mich doch unter den Augen an, da sehen Sie es doch. Und weil ich weiß nicht, wie lange mir Gott noch gibt, darum bin ich geöffnet für alles Schöne auf der Welt und für die wunderbare Welt, die Gott geschaffen hat. Und ich nehme sie an und ich danke ihm und gehe durch diese schöne Welt meinem Tod bewusst entgegen, weil ich weiß, dass diese Schönheit mit der anderen, die dann kommt, nicht einmal konkurrieren kann. Das ist christliche Haltung eines Menschen, der weiß, dass er nicht mehr lange zu leben hat. Dass wir selber, meine andächtigen Christen, als solche, die nun darum wissen, uns gar nicht so sehr um das Außergewöhnliche kümmern und außergewöhnliche Aufträge erwarten, auch das mag hier und da einmal kommen und notwendig sein, sondern schlicht und einfach in dem Leben, das unser gewöhnliches Leben ist, das sind, was wir sein sollen, Salz und Licht. Und dann, meine andächtigen Christen, dass wir dann in solcher Haltung und Erkenntnis doch eines nicht tun, leichtfertig, unchristlich und lieblos aburteilen über die, die wir bisweilen die Abständigen nennen, die nicht mehr zur Kirche und zu den Sakramenten kommen. Glauben Sie mir das. Ich habe bei sehr vielen dieser sogenannten Abständigen ein so tiefes Christentum und eine so tiefe Gebetshaltung erlebt, dass wir uns als die aktiven Christen bisweilen davor schämen müssten. Sie mögen mir sagen, es gibt auch andere, auch die kenne ich. Aber seien wir vorsichtig im pharisäisch klingenden Urteil über solche neben uns, die vielleicht nicht sonntagsfrühstücklich gegeben sind. Haben wir denn überhaupt die Möglichkeit, diese Menschen zu erkennen und zu begreifen? Wissen wir überhaupt, warum sie nicht mehr zur Kirche gehen? Ist vielleicht sogar die Kirche selbst schuld daran, dass sie nicht mehr zur Kirche kommen? Keiner, so sagte ich eben, kann den anderen ersetzen. Und wir möchten hoffen, dass all das, was wir heute anleuchteten, in irgendeiner Weise auch in dem Schema 13 auf dem Konzil sichtbar wird. Aber, wir sagten es schon, Konzil hin, Konzil her, Dekret hin, Dekret her, wenn nicht nachher in der Praxis das wach gewordene Volk Gottes aus Verantwortung und Liebe zu seinem Herrn das aufgreift, das dekretiert oder auch nicht dekretiert ist, dann ist auch ein Konzil vergebens gewesen. Keiner kann den anderen ersetzen. Der Geweihte soll sich mühen um eine bessere Einsicht in die Ordnungen des menschlichen Lebens. Das Kirchenvolk soll sich mühen um größere Bereitschaft und Kraft und Initiative zum brüderlichen Dienst hin. Und alle sollen sich darum bemühen, sich abzuwenden vom Bösen, den Willen zur persönlichen Heiligung nicht erlahmen zu lassen, Zeit zu nehmen, sich zum Gebet und zur Besinnung, zur Teilnahme an der eucharistischen Feier, zum Empfang der Speise Gottes in seinem Wort und in seinem Sakrament. Wenn ich das noch einmal anfüge, dann deswegen, weil dieser Gottesdienst des gläubigen Christen in der Welt letztlich doch nur vollzogen werden kann, in der Kraft des sonntäglich verkündeten Wortes Gottes und der sonntäglich genossenen heiligen Speise. Paul der VI. Wir müssen dem Leben der Kirche eine neue Einstellung, eine neue Zielsetzung, neue Verhaltensweisen sichern. Wir müssen ihr dazu verhelfen, ihre geistliche Schönheit auf allen Gebieten wieder zu gewinnen. Im Denken, in der Sprache, im Gebet, in den Methoden der Erziehung, in der Kunst und in der kirchlichen Gesetzgebung. Dazu bedarf es einer gemeinsamen Anstrengung, zu der alle beitragen müssen. Möge jeder den Ruf hören, den Christus durch uns an ihn richtet. Und ist das nicht dasselbe, in anderer Weise gesprochen, was Jesus eben in dem letzten verlesenen Vers sagte, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater preisen, der im Himmel ist. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.